SWR aktuell. Mondial.
Wir kommen. Es kommt Gewitter. Wir nehmen das ernst. Es ist ein, wenn nicht Krieg, dann bestimmt eine Revolution.
Das war gerade eine polnische Aktivistin in Berlin. In unserem Podcast nehmen wir euch nämlich mit an Orte und zu Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und aufregend machen.
Menschen, die Unterschiede aushalten und dadurch Gemeinsamkeiten finden. Eine gute halbe Stunde lang reden wir hier über unser Land, bunt, so wie es ist.
Und heute sprechen wir über den sogenannten Backlash in Europa und wie sich das in Deutschland widerspiegelt, welche Auswirkungen das auch auf Deutschland hat. Wir, das bin ich, Sophie Rebmann.
Und Utku Pasarka, ja. Ich habe den Begriff Backlash bei der Vorbereitung auf unseren Podcast zum ersten Mal gehört. In unserer Podcastrunde ist auch Terry Reinke. Sie ist Grünen-Abgeordnete im EU-Parlament und sie kann uns erklären, welche Entwicklung Backlash beschreibt. Hallo Terry.
Hallo.
Wir haben uns vor dem Podcast schon geeinigt, dass wir uns duzen. Deshalb an dich die Frage, Terry, was bedeutet Backlash?
Also der Backlash ist eine Entwicklung, die wir in Europa in den letzten Jahren wahrnehmen und es ist eigentlich eine Reaktion auf für mich sehr positiv stimmende Dinge, dass wir ja in den letzten Jahrzehnten, was Emanzipation zum Beispiel von Frauen oder auch von Minderheiten angeht, eigentlich sehr viele Schritte nach vorne gemacht haben, dass wir aber gerade vor der Herausforderung stehen, dass es da einen Rückschlag gibt, also sozusagen das Imperium, was zurückschlägt, um jetzt mal eine Star Wars Metapher zu nutzen und versucht, diese Errungenschaften wieder zurückzudrehen, zum Beispiel was Frauenrechte angeht, aber auch was Minderheitenrechte angeht. Und dass wir eben jetzt sehr, sehr gut aufpassen müssen, dass wir uns dem entgegenstellen und dass wir eben diese Errungenschaften nicht wieder zur Disposition stellen.
Ja, wir wollen unter anderem heute auch herausfinden in unserem Podcast, wie die Europäische Union mit dem Backlash umgeht. Terry, du bist stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europaparlament und außerdem bist du Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und im Ausschuss für Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter.
Und genau deswegen passt das auch eben so gut zu unserem Podcast jetzt, weil ein Backlash, der sich beobachten lässt in Polen, das ist der, dass im Herbst das Abtreibungsrecht weiter verschärft wurde. Das ist nur ein Phänomen von vielen. Es gab auch da diese Justizreform. Rechte von LGBTIQ-Personen wurden eingeschränkt. Und deshalb suchen Polinnen, die ungewollt schwanger sind, im Ausland nach Hilfe oder bestellen Tabletten aus dem Ausland nach Polen. Oder eben sie fahren nach Deutschland für Abtreibung. In Berlin hilft ihnen dabei die Organisation Ciocia Basia. Und eine der Frauen, die bei Ciocia Basia mitmacht, ist Gosia. Schön, dass du heute mit uns sprichst.
Hallo.
Hallo, Gosia. Ja, um einen Eindruck von euch beiden zu gewinnen, haben wir drei kurze Fragen bzw. Sätze, die ihr vervollständigen müsst. Ich fange mal an. Ich setze mich für Frauenrechte ein, weil, Terry.
Weil Gleichberechtigung ein geeintes Ziel in einer Gesellschaft sein sollte und ich dafür kämpfen will.
Ich setze mich für Frauenrechte ein, weil, jetzt Gosia.
Weil ich eine Frau bin und aber nicht nur deshalb, sondern weil ich da Missstände erkenne und die beseitigen möchte.
Europa, das ist für mich?
Oh, das ist für mich eine schwierige Frage. Aber ich glaube, Europa ist für mich eine großartige Idee. Genau.
Und für dich, Terry?
Europa ist für mich Einheit in Vielfalt und vor allem auch Freiheit, das uns Europa gegeben hat. Und genau deshalb will ich auch für ein starkes und freiheitliches Europa kämpfen.
Ja, wir haben heute ernste, schwierige politische Themen. Deshalb mal ganz unpolitisch gefragt, welche Leidenschaft oder welches Hobby habt ihr privat, Terry?
Ich bereite mich gerade auf einen Marathon vor. Also ich bin eine leidenschaftliche Läuferin, wenn man das als Hobby bezeichnen kann. Und ich glaube, dass das auch häufig Kraft und vielleicht auch ein bisschen Freiraum in meinem Kopf bringt, wenn man mal an der frischen Luft ist und läuft.
Also ich glaube, das kann man wirklich gut als Hobby bezeichnen. Und ich kenne das Gefühl auch, das fegt irgendwie den Kopf frei, habe ich das Gefühl.
Definitiv.
Ja, Gosia, welche Leidenschaft oder welches Hobby hast du privat?
Also ich bin eigentlich auch ein hobbyfreier Mensch, müsste man sagen. Aber was ich gerne mache, ich bin gerne draußen. Ich paddle gerne, das geht ja in Berlin zum Glück total gut. Allerdings muss ich sagen, dass ich seit einem Jahr ein ganz neues Hobby habe. Ich habe ein Kind und das füllt mich von morgens bis abends aus.
Das ist ein schönes Hobby, finde ich. Ja. Und ich hatte neulich mit einer Mutter gesprochen, die hat gesagt, ihr Kind ist ein richtiges Anfängerkind, also ruhig und pflegeleicht, schreit wenig, weint wenig. Die hatte vor ein paar Monaten ihr Baby bekommen. Wie ist es bei dir?
Also ich bin, glaube ich, ein bisschen weiter oben eingestiegen ins Thema. Also ich habe kein Anfängerkind, aber es macht Spaß. Das macht Spaß. Hobby soll ja auch ein bisschen herausfordern. Insofern ist es gut.
Ja, und dann würden wir gerne mit euch diskutieren. Davor will ich euch aber noch einmal mitnehmen an einen Ort, an dem die polnische Diaspora besonders organisiert und aktiv ist.
Meine Damen und Herren, liebe Gäste, wir kommen gleich nach Berlin Hauptbahnhof. Nächster Halt in Berlin Hauptbahnhof.
Berlin, das erscheint mir immer so als das Zentrum, wenn es um polnische Organisationen und polnischen Aktivismus geht in Deutschland. Deshalb waren am 8. März, also dem Frauentag, der in Berlin ja seit 3 Jahren Feiertag ist, auch polnische Organisationen bei den Protesten vorne mit dabei.
Raise your voice, my body, my choice.
Auf einer Demo, es ging um faire Bezahlung von Care-Arbeit, also Pflegearbeit, aber auch um Selbstbestimmung, sind auch Aktivistinnen von Ciocia auf den Wagen, also das Rednerpult, geklettert.
Im Namen von Ciocia möchten wir uns bei euch bedanken, dass ihr heute so zahlreich und solidarisch mit uns seid. Polen hat einer der strengsten Abtreibungsgesetze in Europa, das kürzlich noch weiter verschärft wurde und nun Abbrüche für fetale Indikationen verbietet, was aber 95% der legalen Abbrüche abmacht.
Damit sind wir bei dem Backlash, der stattfindet. Das Recht auf Abtreibung wird weiter eingeschränkt. Früher war Abtreibung in 3 Fällen erlaubt. Bei medizinischer Indikation, also wenn der Fötus missgebildet war oder wenn man eben eine Behinderung nachweisen konnte, wenn das Leben der Mutter in Gefahr war, wenn die Schwangerschaft Resultat einer Straftat war, also bei Vergewaltigung oder Inzest. Damit war das eben im Vergleich zu Deutschland schon damals eingeschränkt, das Abtreibungsrecht. Es gab 1110 offizielle Abtreibungen in Polen im Jahr 2019. Zum Vergleich, in Deutschland waren es letztes Jahr fast 100.000, also 100-mal so viele. Mit dem Gerichtsurteil des Verfassungsgerichts aus dem Oktober 2020 wurde dieser erste Fall, also Behinderung oder Missbildung des Fötus, verboten als Abtreibungsgrund. Und dabei hat der den Großteil der Schwangerschaftsabbrüche in Polen ausgemacht, nämlich 98% der Abtreibungen. Und Ciocia Bacha hat dagegen ein Rezept, bei dem sie die EU-Grenzen und verschiedene EU-Rechtsprechungen für sich nutzen.
Für die Menschen, die sich an uns wenden, vereinbaren wir Termine in der Klinik, bieten Informations- und Übersetzungsdienste an, arrangieren Reisen und Unterkünfte und begleiten sie während des gesamten Prozesses. Wir bieten auch finanzielle Unterstützung für diejenigen, die sich keinen medizinischen oder chirurgischen Abbruch leisten können. Wir glauben, dass jede Frau, jede Person mit einer Gebärmutter, die sich in einer ungewollten Schwangerschaft befindet, das Recht hat, über ihr eigenes Leben und ihren eigenen Körper zu entscheiden.
Sophie, du warst dabei bei der Demo in Berlin als Reporterin. Wir haben es gerade gehört. Welchen Eindruck hattest du von den Demos? Welchen Eindruck hattest du von den Frauen? Wie hast du sie erlebt?
Ich fand besonders beeindruckend, was für eine Symbolik da noch mitgespielt hat. Also von den Kleiderbügeln bis hin zu schwarzer Kleidung, viel Rot, rote Blitze. Auf so einem Nachthemd hatte eine Frau das unten rot gefärbt und damit aufmerksam machen wollen, was für eine Gefahr von illegalen Abtreibungen ausgeht. Diesen Eindruck hatte ich mitgenommen. Aber was ich auch spannend fand, war, dass das nicht nur Polinnen waren eben, sondern dass es so eine ganz bunte Mischung war. Also es gab auch spanischsprachige Protestschilder, es gab englischsprachige Protestschilder. Also es war so eine große Mischung und die Polinnen waren da nur ein Teil davon, aber einer, der irgendwie eben vorne mit dabei war.
Die Polinnen können sich also an Ciocia Bacha wenden. Diese Organisation vermittelt sie dann weiter, hilft bei der Organisation von Schwangerschaftsabbrüchen. Gosia, du bist bei Ciocia Bacha dafür verantwortlich, die ersten Anfragen der Polinnen entgegenzunehmen. Wie erlebst du die Frauen, die zu euch kommen? In welchem psychischen Zustand sind diese Frauen?
Was wir auf jeden Fall erleben, ist eine Unsicherheit. Es kommt selten vor, dass jemand direkt sagt, worum es geht oder was sie wollen, sondern das ist alles so ein bisschen nebulös. Ich glaube, manche haben sogar Angst, das Wort Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch in die E-Mail reinzuschreiben, damit es niemand mitbekommt. Also das heißt, die kommen zu uns und sind meistens etwas verunsichert und fragen wirklich sehr vorsichtig. Sie hätten gehört, dass wir irgendwie helfen können. Wie können wir helfen? Wie läuft das ab? Was müssen Sie sich vorstellen?
Pro Woche kommen trotzdem, das hast du mir davor gesagt, 4 bis 6 Frauen nach Berlin für eine Abtreibung. Und das sind inzwischen mehr Frauen geworden, seitdem das Gesetz geändert wurde. Und auf der Demo habe ich erfahren, ihre Lage ist dramatischer geworden. Warum?
Zum einen auch, weil nach dem Urteil im Oktober auch noch der Punkt dazu gekommen ist, dass auch Frauen, die schwanger sind, die vielleicht auch gewollt schwanger sind, das ist ja für uns auch ein ganz neues Thema eigentlich, die gewollt schwanger sind, aber eben in einer Schwangerschaft, die vielleicht gefährdet ist, sich befinden, dass sie keine Hilfe in Polen bekommen. Und insofern, also ist das deshalb noch ein bisschen dramatischer geworden. Die kommen häufig auch später, weil auch die Untersuchungen auch eben nicht in der 7., 8. Woche stattfinden, sondern erst um die 12., 13. Woche, sodass wir jetzt auch, so wie wir früher zum Beispiel viele Anfragen um die 8. Woche hatten, da konnte man das auch nur ganz, ich sage jetzt mal, entspannt organisieren. Wenn sich jetzt bei uns jemand meldet und sagt, das ist jetzt die 12., 13. Woche, müssen wir auch sehr schnell sein.
Wie ist das für die Frauen, wenn sie ins Ausland fahren müssen für einen Schwangerschaftsabbruch, für so eine, ja, auch sensible, intime medizinischen Eingriff?
Ich glaube, dass es tatsächlich schwierig ist. Also zum einen, es gibt so verschiedene Aspekte. Zum einen ist es dieser organisatorische Aufwand. Also das kommt wirklich oft vor, dass sie sagen, ich habe einen Mann, ich habe ein Kind oder ein ganz kleines Kind manchmal auch. Wie soll ich das jetzt organisieren? Und die kommen teilweise mit ganzen Familien, weil die es sonst nicht hinkriegen. Also das ist ein großer organisatorischer Aufwand, aber das hat auch natürlich Einfluss darauf, wie es ihnen damit geht. Ich würde sagen, das macht die Sache noch viel größer. Also irgendwie ist es so vom Gefühl her was anderes, wenn ich in die nächste Stadt fahren muss, um dort einen Arzt aufzusuchen und das alles einen geregelten Ablauf hat, als wenn ich jetzt wirklich erstmal irgendeine Organisation ansprechen muss, die ich irgendwo im Internet gefunden habe. Wir hatten wirklich einmal einen Fall, wo eine Frau zu uns gekommen ist und sie hatte kein Geld und wir haben gesagt, ist überhaupt kein Problem, komm und wir haben das Geld, wir haben Spenden, wir bezahlen das. Und sie war auf dem Weg zu uns und ihr Partner ist in Polen geblieben und er konnte sie irgendwie auf dem Weg telefonisch nicht erreichen. Also das zeigt vielleicht auch mal, wie alle ticken, die da irgendwie involviert sind. Er konnte sie nicht erreichen und er hat uns dann per E-Mail mit Polizei gedroht, weil er wirklich gedacht hat, wir werden der Frau etwas antun. Also ich weiß nicht, Organe entnehmen, ja, oder irgendwas. Also die Menschen sind wirklich in so einem Film tatsächlich manchmal, weil sie überhaupt kein Vertrauen haben. Und wir bieten wirklich sehr viel an und viele glauben das gar nicht, dass wir das alles umsonst machen und herzlich sind und freundlich sind und sie auch in den Arm nehmen. So, genau.
Wie viele Polinnen nach Deutschland kommen, um da abtreiben zu lassen, dafür gibt es keine offiziellen Zahlen. Aber das Statistische Bundesamt erfasst Frauen, die nicht in Deutschland gemeldet sind, zumindest also nicht offiziell. Im letzten Jahr waren das 582 Frauen mit einem Wohnsitz außerhalb von Deutschland, die in Deutschland eine Abtreibung hatten. Und damit meine Frage nach Brüssel zu dir, Terry. Findest du das gut, dass die Polinnen dem liberaleren Abtreibungsrecht hinterherreisen?
Eigentlich ist das natürlich keine Situation. Das hat ja Goscha gerade auch schon dargestellt, dass diese Reise auf sich genommen werden muss. Das ist halt häufig auch zeitintensiv. Da muss man viele Gefahren auf sich nehmen. Das kann eigentlich nicht sein. Das ist eine Verschiebung des Problems. Das haben wir jahrelang zum Beispiel auch in Irland gesehen. Auch in Malta ist es ja nach wie vor so. Polen ist nun aber so ein großes Land inmitten der Europäischen Union und verschiebt damit viele dieser Dinge eben sozusagen über die Grenzen. Und das sind ja eben auch nur die Fälle, wo es dann klappt. Ganz viele Frauen nutzen ja sozusagen dann auch illegale, unsichere Möglichkeiten, illegalisierte Möglichkeiten, um Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Und dementsprechend ist es eben ein gesamteuropäisches Problem, was da gerade kreiert wird von dieser autoritären Regierung und dem autoritären Machtsystem, was in Polen herrscht. Und deshalb müssen wir da eben auch europäisch gemeinsam darauf antworten.
Terry, du bist aktiv on Social Media und vor allem in Sachen Frauenrechte und in Sachen Rechte der LGBTIQ-Community. Als die Türkei letztens aus der Istanbul-Konvention ausgetreten ist, hast du im EU-Parlament darauf aufmerksam gemacht, dass hunderte Frauen in der EU und auch in der Türkei von ihren Partnern und Ex-Partnern ermordet werden.
Every year, just as in the European Union, hundreds of women are killed by their partners, ex-partners and close relatives in Turkey. Autocrats like Erdogan and his lookalikes in the European Union are afraid of free and independent women. They are afraid of societies where women can freely decide about their own bodies, their money and their lives.
Du sagst, Autokraten wie Erdogan und seinesgleichen in der EU haben Angst vor unabhängigen Frauen. Und du hast dich auch immer wieder, so wie du dich jetzt in einem Video eine Stellung genommen hast, hast du dich auch immer wieder für Abtreibungsrechte in Polen ausgesprochen. Wieso tust du das?
Weil ich eben glaube, dass wir alle in einem Boot sitzen, was das angeht. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass das total isolierte Fälle sind, die jetzt nur in der Türkei und in Polen gerade passieren. Wir haben auch noch eine sehr gruselige Entwicklung, zum Beispiel in Ungarn, aber auch in anderen Ländern in der Europäischen Union und in Europa. Wir haben eigentlich genau die gleiche Erzählung, auch in Deutschland mit der AfD sitzt jetzt wieder im Bundestag. Und ich habe wirklich große Sorge, dass damit diese wichtigen Meilensteine, sei es jetzt ein Recht auf Abtreibung oder eben besserer Schutz vor Gewalt, Freiheitsrechte von Frauen und Minderheiten wieder zurückgedreht werden können. Und deshalb will ich alles tun. Und das bedeutet eben auch Solidarität mit Frauen und in ihren Rechten angegriffenen Menschen in Polen und anderen Ländern zu zeigen.
Wir haben dich vorhin gehört bei deiner Rede im Europäischen Parlament. Aber sonst passiert seitens der EU nicht so viel. Die EU-Gleichstellungskommissarin musste einräumen, dass Brüssel aus rechtlicher Sicht für die Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen zum Beispiel in den Mitgliedsländern nicht zuständig ist. Da die EU in diesem Bereich nicht eingreifen kann, bleibt sozusagen für euch dann nur diese Protestbewegungen zu unterstützen, wie jetzt zum Beispiel in Polen. Sollte sich die EU da stärker engagieren aus deiner Sicht?
Also die Europäische Union kann schon mehr machen. Es ist so, dass es vorgesehen ist, dass Abtreibungsrechte eben nach wie vor auf nationaler Ebene entschieden werden. Aber diese Einschränkung des Abtreibungsrechts, die Goscha ja auch eben beschrieben hat, die ist ja nicht über einen normalen politischen Prozess in Polen passiert. Also da hat es ja keine Debatte im Parlament und eine Abstimmung gegeben, sondern das ist eben über den Umweg des sogenannten Verfassungsgerichts, was mittlerweile nicht mehr unabhängig ist, in Polen gelaufen. Deshalb sehr eng verbunden, auch mit dem Kampf um Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. Faktisch hat die Regierung eigentlich die politische Kontrolle über das Verfassungsgericht an sich gerissen und dann im nächsten Schritt eben zum Beispiel das Abtreibungsrecht eingeschränkt. Ich denke aber, dass das weitergehen wird. Und da kann die Europäische Union schon was tun. Wir haben auch gesehen, dass es Vertragsverletzungsverfahren gegenüber Polen wegen dieser Justizreform, sogenannten Justizreform, gegeben hat. Wir sehen aber, dass das alles sehr zurückhaltend passiert, nicht schnell genug und auch nicht meiner Wahrnehmung nach entschieden genug. Da müssen wir eine Schippe drauflegen, weil am Ende geht es hier nicht nur um Frauenrecht und Minderheitenrecht. Es geht wirklich um die Grundlagen von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union.
Kannst du uns sagen, jetzt hast du von dem Backlash in Polen gesprochen, kannst du sagen, woher dieser Backlash in Polen und in anderen Ländern kommt, wie es dazu kommt, dass der stattfindet?
Naja, das ist natürlich wahrscheinlich eine multikausale Erklärung, aber eine Sache, die wir schon sehr stark wahrnehmen, und die wir, glaube ich, auch gerade auch von feministischer und progressiver Seite ziemlich lange unterschätzt haben, ist, dass es mittlerweile eine sehr gut organisierte und finanziell sehr gut ausgestattete Gruppe von Organisationen gibt, die auch grenzüberschreitend organisiert sind, wie zum Beispiel Ordo Iuris in Polen, die sehr massiv Druck gemacht haben, eben auch gerade in Bezug auf die Einschränkung des Abtreibungsrechts und die eigentlich versuchen, so peu à peu eben solche Rechte wie zum Beispiel Recht auf Abtreibung, aber langfristig eben auch Freiheitsrechte von LGBTIs zum Beispiel zurückzudrehen. Und das ist eine Entwicklung, die hier in Europa, im Europäischen Parlament definitiv angekommen ist und der wir uns eben sehr entschieden entgegenstellen müssen.
Goscha, kann ich dich auch fragen, wie siehst du das? Hast du eine andere Erklärung oder eine weitere Erklärung?
Ich würde dem zustimmen. Ich glaube, dass je mehr Druck von der anderen Seite kommt, und es kommt wahnsinnig viel Druck, umso mehr sehen wir, also sozusagen auch zum Beispiel die Frauen oder auch eben die, die dagegen sind, uns unter Zugzwang und sagen, okay, wir müssen jetzt was machen, weil wenn wir jetzt nichts machen, dann nehmen sie uns alle Rechte weg. Also zum Beispiel jahrelang hatten wir diesen sogenannten Kompromiss von 93 in Polen, was die Schwangerschaftsabbrüche betrifft, und wir haben 2016 protestiert. Aber ich glaube, dass jetzt seit Oktober, wo wir einfach gemerkt haben, also wir wollten immer diesen Kompromiss verbessern. Wir haben aber gemerkt, wir verbessern gar nichts. Also es ist nichts besser geworden, es ist nur schlechter geworden. Was wir persönlich, also ich persönlich auch wirklich nicht geglaubt hätte, dass das durchgeht. Aber es ist passiert. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment merken wir auch, okay, jetzt müssen wir wirklich was machen. Also jetzt müssen wir wirklich auch etwas radikaler werden und etwas lauter werden. Und es geht nicht, sich einfach nur ärgern und sozusagen am Stammtisch rumpoltern, sondern wir müssen wirklich was machen. Sonst nehmen sie uns wirklich alle Rechte weg.
Mit dem Kompromiss einfach nur kurz zur Ergänzung, zur Einordnung, meinst du eben diese drei Ausnahmefälle? Und richtig. Kompromiss heißt es, weil zuvor es möglich war für Frauen einfach praktisch eine Zeit lang abzutreiben einfach.
Richtig, also 93 ist dieses, also Kompromiss mit der katholischen Kirche auch, ist man da so ein Kompromiss eingegangen, dass man gesagt hat, wir machen das so ein bisschen leichter. Genau, davor war es für alle Polinnen möglich, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Und danach gab es eben diese drei Fälle. Und das war etwas, was wir schon seit längerer Zeit wieder ändern wollten. Gut, nur in eine andere Richtung, als das jetzt passiert ist im Oktober.
Wir haben jetzt eine Rubrik, die haben wir genannt, gegen den Strich gebürstet. Da wollen wir fragen, ob man diese Entwicklung, wie jetzt zum Beispiel auch den Backlash, nicht auch ganz anders sehen kann als ihr, als unsere Gäste. Terry, du hast gesagt, die Europäische Union könnte da mehr tun, mehr Einfluss nehmen auf die Entwicklung. Mal andersrum gefragt, wird die EU nicht auch massiv an Rückhalt in Europa verlieren, wenn sie sich immer stärker in die nationale Politik einmischt, wenn sie sozusagen den Wählern dort vorschreibt, was okay ist und was nicht mehr okay ist?
Ich glaube ja, das Gegenteil ist der Fall. Wenn die Europäische Union nichts macht und einfach so Grundrechte von EU-BürgerInnen eingeschränkt werden können, obwohl die in der Grundrechtecharta der Europäischen Union eigentlich fest verankert sind, dann wird sie massiv an Rückhalt verlieren. Weil wir haben ein Versprechen abgegeben, diese Europäische Union ist nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern auch eine Wertegemeinschaft. Und da steht eben auch, dass alle BürgerInnen der Europäischen Union bestimmte Rechte haben und deshalb muss die EU diese Rechte in solchen Fällen auch verteidigen.
Müssen immer alle Staaten gleich ticken oder kann man Staaten auch Zeit einräumen für eine eigene Entwicklung, für eine Zeitspanne, für die eigenen Veränderungen im Land? Soll man die Staaten sozusagen auf eine Linie zwingen?
Also natürlich sind Länder in der Europäischen Union, Regionen in der Europäischen Union unterschiedlich und das ist auch gut so. Das ist ja auch genau das, was dieses Einheit in Vielfalt ausdrücken soll. Gleichzeitig brauchen wir eben gemeinsame Spielregeln. Und wenn wir mittlerweile in der Situation sind, dass niederländische Gerichte Leute, die in Polen vor Gericht gestellt werden sollen, nicht mehr ausliefern, weil sie nicht mehr sehen, dass sie in Polen ein faires Gerichtsverfahren bekommen, dann sind wir an einem Punkt angekommen, wo einfach wirklich diese Grundfesten, auf denen wir die EU aufgebaut haben, in Frage gestellt werden. Und das sind eben auch neben der Rechtsstaatlichkeit die Grundrechte aller BürgerInnen. Und deshalb muss die EU an solchen Punkten dann auch einschreiten.
Goscha, ihr bei Cecabascha, ihr seid dafür, wenn man euch fragt, was würdet ihr euch wünschen, was für ein Abtreibungsrecht? Ihr seid dafür, dass der Schwangerschaftsabbruch vollständig freigegeben wird, also dass es überhaupt keine gesetzliche Regelung für Abtreibungen gibt. Es gibt aber in Europa aktuell kein Land, das einen so radikalen Weg geht. Und es ist ja auch so, dass dieses heranreifende Leben in dem Bauch irgendwann ein Mensch wird und ein Lebewesen. Könnte es sein, dass die Mehrheit der Europäer recht hat, wenn sie auf Regeln und Fristen besteht und ihr im Unrecht seid?
Oh, das ist einmal eine sehr große Diskussion, die du gerade eröffnest. Wir sind davon überzeugt, dass die Frauen das wirklich entscheiden können. Und wir sehen auch an Beispiel Kanada, dass das wunderbar funktioniert. Und wir sagen häufig, vertraut den Frauen und schaut, was daraus kommt. Und wir wissen, dass in Kanada wirklich, also es seit der Öffnung des Rechts, es deutlich weniger Schwangerschaftsabbrüche gibt, dass es sehr, sehr äußerst selten vorkommt, dass die in späteren Wochen stattfinden. Das heißt, diese diese Freiheit wird tatsächlich so genutzt, wie wir uns das erhofft haben. Und wir würden uns einfach wünschen, dass den Frauen vertraut wird und dass das so, so gemacht wird. Und wir sind davon überzeugt, dass das nicht dazu führen wird, dass Frauen in sehr späten Wochen sich auf einmal überlegen, die Schwangerschaft abzubrechen.
Mhm. Ihr lehnt die gesetzlichen Regelungen in Polen ab. Ihr lehnt damit aber eben auch die in Deutschland ab. Aber gleichzeitig nutzt ihr die, um Abtreibungen zu organisieren. Ist das nicht scheinheilig?
Naja, also ich sag mal so, wir bewegen uns natürlich in gesetzlichen Räumen und wir wünschen uns, da ich mal dieses kanadische Modell für Polen, das wäre einfach etwas, was wir uns für die Menschen dort wünschen würden, aber wir lehnen das nicht ab. Also wir wissen, dass es auch Gesetze gibt, die einfach bestimmt wurden und wir müssen uns in diesem Rahmen bewegen. Wir haben keine andere Möglichkeit, als eben das zu nutzen, was wir haben.
Dann nehme ich euch noch einmal mit zurück zu der Demo nach Berlin. Eine der Aktivistinnen von Ciocia Basha habe ich angesprochen, weil sie so besonders angezogen war und mir dadurch aufgefallen ist. Sie ist so ungefähr Mitte 50 und hatte so einen schwarzen Hut mit Krempe, die ihr über die Augen ging, über der Stirn einen dicken roten Blitz aufgemalt und über der Kleidung hat sie ein weißes Nachthemd mit Spitze getragen, das eben blutrot gefärbt war von unten vom Saum her nach oben, als stünde sie in ihrem eigenen Blut. Du hast einen roten Blitz im Gesicht. Was heißt der denn?
Ja, das ist irgendwie so wie ein Gewitter kommt, wir kommen. Es kommt Gewitter. Wir nehmen das ernst. Es ist ein, wenn nicht Krieg, dann bestimmt eine Revolution.
Du glaubst, eine Revolution kommt?
Ja. Ich glaube, wir sind schon mittendrin.
Dann darf ich aber noch einmal auf dein Kleid eingehen, weil das erinnert mich eher an meine Oma, an ganz vergangene Zeiten. Eine Revolution, da denkt man nach vorne und dann das Kleid, da denkt man eher nach hinten?
Ja, aber durch diese Symbolik, wir müssen an diese Zeiten erinnern. Damals, Frauen haben nicht so viele Möglichkeiten, nicht so wie medizinische Unterstützung. Damals war das Kleiderbügel oder danach sahen sie so ungefähr aus, verblutet.
Goscha, deine Mitstreiterin sagt, die Revolution sei schon da. Siehst du das auch so?
Ich glaube schon.
Darf ich die Frage auch einmal an Terry stellen?
Ich hoffe es. Also wenn ich mir die Bilder aus Polen anschaue, wo ja wirklich hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen sind und einfach die Faxen dicker haben und es mittlerweile eben auch nicht mehr nur die üblichen Verdächtigen sind, ne? Also so die linksliberalen Frauen aus Großstädten, sondern mittlerweile auch wirklich viele katholische Frauen sagen, das kann doch nicht euer Ernst sein und auch in kleinen Städten mobilisiert wird. Ja, ich hoffe, dass mit dieser Kraft, dieser Bewegung sich einiges wieder zum Positiven wenden kann.
Was ich in Berlin besonders schön fand, war eben, dass auf dieser Demo ganz verschiedene Plakate da waren, ganz verschiedene Menschen. Und da nochmal die Frage an Goscha, hast du den Eindruck, dass die Polinnen mit diesem Anliegen auch in Deutschland, in Berlin gesehen werden?
Ja, wir hatten während der Proteste, die wir hier in Berlin organisiert haben, sehr viel Zuspruch und sehr viele Menschen haben das gesehen, haben uns darauf angesprochen, was da eigentlich los ist und wir haben es erklärt. Wir hatten aber auch im Zuge dessen zum Beispiel, damit hatten wir nichts zu tun, wurde einfach hier in Berlin eine Aktion gestartet, in der die Pille der Nachpillen gesammelt wurden. Wir sind dann irgendwann angeschrieben worden und Menschen haben uns gefragt, wo können wir die abgeben? Und dann am Ende kamen, glaube ich, 2.500 von diesen Pillen zusammen, die wir dann nach Polen schicken konnten. Also ich glaube, wir werden gesehen und wir freuen uns sehr darüber, auch über diese Unterstützung, die wir bekommen und auch eben für unsere Tätigkeit jetzt hier in Berlin. Also auch wir brauchen zum Beispiel Übernachtungsmöglichkeiten. Wir werden auch viel von Deutschen angesprochen, die uns unterstützen wollen und die das gut finden. Und auch über unsere Spendenkampagne haben wir auch wahnsinnig viele tolle Kommentare, also nicht nur Geld, sondern eben auch Kommentare und Unterstützung, so eine mentale Unterstützung bekommen.
Mhm. Dann noch vielleicht einmal einen Nachtrag, diese Pille danach, die du erwähnt hast. Diese Pille danach ist in Polen sehr schwer zu bekommen in dieser kurzen Zeit, in der man die einnehmen muss. Deswegen habt ihr die besorgt.
Richtig, also genau, also die sozusagen Verhütungsthemen oder auch Sexualkunde ist in Polen auch ein großes Thema. Das ist alles schwierig und es gibt, eben was die Notfallverhütung betrifft. Man braucht ein Rezept. Dieses Rezept muss also erstmal von jemandem ausgestellt werden. Es gibt sehr viele Ärzte, die es ablehnen, das auszustellen. Dann mit so einem Rezept muss die Person dann auch in die Apotheke gehen. Auch die Apotheken lehnen das manchmal ab, dieses Rezept einzulösen. Es ist wirklich schwierig.
Jetzt wollte ich nochmal auf diesen Protest in Berlin von euch zurückkommen. Man kann sich ja trotzdem, obwohl ihr so auch so einen Rückhalt bekommt, da fragen, was bringt es, auf der Demo in Deutschland zu stehen und für Frauenrechte in Polen einzustehen?
Das ist richtig. Also das habe ich mich ehrlich gesagt so häufig gefragt. Deswegen bin ich auch damals 2016 nach den Demos hier in Berlin, habe ich auch den Kontakt zu Twitter-Bacher gesucht, weil ich noch etwas mehr machen wollte. Es bringt das Thema, also was Terry gesagt hat, macht es das Thema eben nicht nur in Polen sichtbar, sondern auch hier in Deutschland sichtbar. Das heißt, es soll auch sonst in Europa darüber gesprochen werden, was in Polen los ist. Denn wenn es nicht aus Polen rauskommt, dann kriegen wir das nicht hin. Insofern finde ich das ganz toll, dass eben Feridas auch in dem Europäischen Parlament darüber spricht und das anspricht, eben als Nicht-Polin. Das ist für mich wahnsinnig wichtig, dass das keine polnische Sache ist. Und deswegen sind diese Proteste jetzt doch, also auch in meinen Augen, wichtig, dass wir die auch in Deutschland machen und dass wir auch sonst in Europa sichtbar bleiben.
Terry, du sprichst darüber im Europaparlament als Abgeordnete. Was kann denn die EU tun, um mit diesen Backlashes fertig zu werden?
Ja, ich glaube, wir brauchen erstmal natürlich eine klare politische Antwort darauf. Das sind zum Beispiel diese Vertragsverletzungsverfahren von der Europäischen Kommission, wenn zum Beispiel bestimmte EU-Gesetze damit gebrochen werden. Das geht aber, glaube ich, noch weiter. Ich meine, Goscha spricht ja an oder stellt ja dar, wie wichtig es ist, dass wir starke zivilgesellschaftliche Organisationen haben, die sich gegen diesen Backlash stellen. Wir haben jetzt durchgesetzt, dass es im neuen EU-Haushalt spezifische Mittel für diese Organisationen geben soll, bei denen natürlich die Finanzierung in Ländern wie Polen zusammengestrichen wird. Und deswegen brauchen wir da EU-Mittel. Ich glaube aber auch immer wieder diese Klare, das sich bewusst machen, dass diese Fragen nicht national allein gestellt werden, sondern dass die eben über Mitgliedsländer und über Grenzen hinweg gerade Thema sind. Und da vielleicht noch der kurze Hinweis. Ich meine, auch in Deutschland, wir haben immer noch keine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Wir haben den 219a, der eben Informationen von Schwangerschaftsabbrüchen strafbar macht für ÄrztInnen. Wir haben die Fälle von Christina Hähnel gesehen. Also auch in Deutschland ist es nach wie vor ein wahnsinnig wichtiges Thema, über das wir reden müssen. Und deshalb glaube ich, dass diese grenzüberschreitende Solidarität europaweit, dass sie eben am Ende uns allen was nützt.
Wir erleben diesen Backlash, dann Streit zum Beispiel um den Umgang mit Flüchtlingen in der EU. Die Briten sind jetzt kürzlich ausgetreten. Wie sieht eigentlich die Zukunft der EU aus? Wird sie stärker oder schwächer? Ist die EU ein Gewinner oder ein Verlierer, Terry?
Naja, ich glaube, ob die EU daran gewinnen oder verlieren wird, das kommt ganz auf uns an, weil ich meine, dieses Projekt ist ja nicht einfach irgendwie so plötzlich erschienen, sondern ist gemacht worden von Menschen. Und wir sehen die EU auch gerade in dieser Auseinandersetzung mit allen ihren Stärken und Schwächen, die Möglichkeiten, die wir eben einerseits haben, aber auch die Beschränkungen immer noch, wenn es zum Beispiel um Einstimmigkeit im Rat geht, was ja Polen und Ungarn zum Beispiel immer wieder nutzen, um großen Druck auch auf andere Mitgliedstaaten auszuüben. Und ich glaube, dass es eben da am Ende auf uns als EU-BürgerInnen ankommt, wie wir dieses Projekt weiterbauen wollen. Wir werden jetzt ja am 9. Mai am Europatag eine Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union als breite Bürgerinitiative mit ganz vielen Versammlungen lostreten. Und da muss gerade auch dieses Thema Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte besprochen werden, weil ich glaube, dass das eben eine absolut fundamentale Stärke der Europäischen Union ist, dass wir uns dazu bekennen und dass wir in die Richtung eben auch dieses Projekt weiterbauen.
Ich würde gerne noch Goscha fragen. Terry hatte jetzt gerade erwähnt, welche Einschränkungen es auch in Deutschland gibt im Abtreibungsrecht. Aber dabei ging es heute viel um Polen, in unserem Podcast zumindest. Besteht die Gefahr, dass wir am Ende ein einseitiges Bild von Polen haben als rückschrittlich und reaktionär?
Naja, also die Gefahr besteht natürlich immer, wenn man sich nur auf dieses Thema, also nur auf diese eine Seite konzentriert. Also auch wir wissen, wenn wir uns dieses Thema angucken, der Schwangerschaftsabbrüche oder auch der Sexualkunde und Verhütungsthema, es ist ziemlich viel, was noch sehr weit hinten ist und wo auch viel noch zu tun ist. Aber es ist auch tatsächlich so, dass auch sehr viel, gerade in den letzten Jahren, also zumindest nehme ich das so wahr, passiert, was sehr progressiv ist, also was wirklich sehr, sehr fortschrittlich ist und was uns auch sehr befeuert mit neuer Energie. Es gibt wahnsinnig viele Initiativen, die auch teilweise sehr kleine sind. Es gibt ein großartiges Netzwerk, in dem wir uns bewegen und es gibt wirklich sehr viele Menschen, die sich für die Frauenrechte engagieren, auch für die Sexualrechte. Das heißt, es gibt auch sehr, sehr viel, sehr viele gute Entwicklungen, aber es gibt eben auch die schlechten. Das heißt, natürlich, wir unterstreichen das immer so, weil das die Probleme sind, die wir beseitigen wollen. Aber es gibt auch sehr, sehr viel positive Energie in Polen. Mhm. Das muss man schon sagen.
Backlash oder Revolution? Wir sind am Ende unseres Podcasts SWR Aktuell Mondial mit
Sophie Riedmann.
Und mir, Utku Pasarkaya, und unseren Gästen, Terry Reintke, sie ist Europaabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Fraktion der Grünen im Europaparlament, und
Gosia aus Berlin, die Aktivistin ist bei Ciocia Basia, einer polnischen Organisation, die sich für Polinnen einsetzt, die in Deutschland abtreiben wollen.
Vielen Dank an dich, Terry, und an dich, Gosia, dass ihr mitgemacht habt.
Vielen Dank.
Vielen Dank an euch.
Ja, und an unsere Hörer, ihr findet unseren Podcast bei uns beim SWR und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.